Unsere Szenenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen sind eigentlich hauptsächlich auf Kleinanzeigen unterwegs in unserem Fall oder eben auch bei den ganzen Fundi, die es gibt.
Weil es ist für mich und für viele andere, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage so, darf man überhaupt noch Filme jetzt so machen, wie man sie machen muss in dieser Welt, weil die sind so wahnsinnig ressourcenhungrig. Und ich persönlich habe damit total gestruggelt eine Zeit lang und dachte, okay, dann muss ich jetzt nur noch Dokumentarfilme machen. Aber irgendwie einen leichten, witzigen Dokumentarfilm mit schwierigen Themen zu machen, ist auch gar nicht so einfach.
Natürlich ist es eine Umstellung, dass diese Leute, die würden es auch als Verzicht empfinden, ihre eigenen Autos abzugeben und jetzt Fahrgemeinschaften gründen zu müssen oder sogar mit einem Fahrrad ans Set zu kommen. Aber man kann das ja auch total toll gestalten und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage, wie man sich eigentlich persönlich in dieser Klimakrise verantwortlich fühlt.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und ich freue mich heute mit euch über das Thema Green Filmmaking oder Green Film Producing zu sprechen und der Frage nachzugehen, wie man es schafft, in jedem Stadium seiner Filmproduktion qualitativ hochwertige Filme zu produzieren und gleichzeitig auf eine nachhaltige Produktionsweise zu achten. Diese Folge ist eine Kooperationsfolge mit der Filmuniversität BFFB. Und ihr findet natürlich dazu einiges in unseren Shownotes. Das heißt, wenn ihr Lust habt, nochmal mehr über die Studiengänge der BFFB zu erfahren oder auch die weiteren Projekte, die die FB anbietet, könnt ihr einfach in die Shownotes gucken, da ist alles verlinkt. Genau, heute reden wir, wie gesagt, über das Thema Green Producing. Und um das Thema zu besprechen, habe ich hier zwei Filmteams oder zwei, eigentlich haben wir drei Leute hier aus zwei Filmteams, die wir eingeladen haben, um über das Thema zu sprechen. Zum einen ein Film, der noch fertiggestellt wird, das ist nämlich Nulpen. Da habe ich das Team da oder zwei aus dem Team da und einmal von dem Film Modergard, der bereits umgesetzt ist. Damit ihr auch hört, wer da ist, damit ich nicht ganz alleine spreche die ganze Zeit, gebe ich kurz ab an die Gäste, dann können die kurz Hi sagen. Nämlich einmal ist von dem Team Nulpen da Sabrina Holz. Apfel, das ist die Producerin von dem Film, und Sorina Gajewski, sie ist die Regisseurin vom Team.
Hallo.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Schön, dass ihr da seid. Und zusätzlich habt ihr vorher auch schon gerade kurz gehört von dem Film Modergard, von dem Spielfilm Modergard, Elisabeth Köller. Sie ist die Producerin von dem Film.
Hallo, alle Filmschaffenden da draußen.
Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr mit mir und mit uns hier in das Gespräch dazu geht. Ich hatte kurz im Vorgespräch schon gesagt, dass ich finde, das ist nochmal ein sehr wichtiger Teil vom Filmmachen, auch so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsaspekt bei der Produktion von Filmen mitzudenken, weil einfach Film auch sehr viel Energie, sehr viel Rohstoffe in allen Weisen verschlingt, wo man halt natürlich, besonders in heutigen Zeiten, wo wir besonders darauf achten wollen, nachhaltiger zu produzieren und die Frage stellen, geht das denn mit den Mitteln, die wir haben? Ihr habt es mit euren beiden Projekten auch gezeigt, dass es möglich ist. Und bevor wir direkt darauf eingehen, auf die beiden Projekte, würde ich eine Frage stellen, die wir eigentlich allen unseren Gästen stellen, nämlich, wie seid ihr denn eigentlich zum Film gekommen? Und ich würde die Frage erstmal an die liebe Sabrina stellen.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe nach dem Abi Filmwissenschaft studiert, bin dann nach Berlin gegangen und habe das aber aufgehört ein Jahr später, weil ich aus familiären Gründen dann Wirtschaft studiert habe. Und während des Wirtschaftsstudiums habe ich mich gefragt, wie ich meine Seele irgendwie am Brennen halten kann und habe angefangen, Filme zu produzieren. Genau, mit einem Freund, den ich damals kennengelernt habe, mittlerweile einer meiner Besten, und habe dann einen Kurz- und einen Langspielfilm produziert. Genau, und mir dann so nach diesem Wirtschaftsstudium überlegt, okay, was mache ich eigentlich jetzt? Und dachte mir, vielleicht muss ich es nochmal studieren, um irgendwie besser in die Strukturen reinzukommen, was ja in Deutschland schon auch wichtig ist. Und habe mich dann für das Studium an der DFFB entschieden. Und seitdem mache ich irgendwie sowohl an der DFFB als auch außerhalb weiterhin Filme und bin da happy drüber.
Darf ich fragen, du hast gesagt, aus familiären Gründen Wirtschaft studiert. Das ist schon eine lustige Kombination, aber nur, wenn du das darauf antworten möchtest.
Ja. Es ist noch viel schlimmer, es ist sogar Immobilienwirtschaft. Also es ist sowas komplett Konträres irgendwie. Genau, wir haben einfach, ich habe eine Firma und tatsächlich meinem Papa ging es eine Zeit lang nicht so gut und ich dachte, ich müsste die schnell, was heißt übernehmen, aber irgendwie schnell dazukommen und irgendwie Ahnung davon haben. Und deshalb habe ich das dann gemacht. Und das Gute ist, dem geht es jetzt wieder gut und er macht das jetzt wieder selber. Hm. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder so meinen Herzensangelegenheiten widmen, obwohl ich da auch immer noch arbeite. Aber genau, deshalb, ich habe jetzt so eine Geldquelle und eine Kreativquelle. Und ja, das ist ganz schön.
Spannende Kombination. Vielleicht auch mit der Frage, was kann man zum Thema Green Producing aus der Immobilienwirtschaft mitnehmen?
Ja, genau, auch da gibt es einiges zu tun und auch da ist es schwierig teilweise. Mm. Aber ja, also können wir auch
drüber reden. Sehr schön, sehr schön. Sorina, wie war es bei dir?
Bei mir war es übers Geschichten erzählen. Also ich habe immer früher wahnsinnig gerne geschrieben und war auch auf Poetry Slams und sowas unterwegs. Ich komme aus Hamburg und habe Theater gespielt und dann auch eigentlich übers Schauspiel das Set dann kennengelernt in so kleineren Geschichten sozusagen. Und dann war ich tatsächlich 4 Jahre in Argentinien und habe da Drehbuch studiert und bin aus Neugier sozusagen in die Welt losgehüpft. Und dann dachte ich, boah, das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann. Also natürlich ist das mit ganz viel Stress und vielen politischen Überlegungen und tausend Aspekten verbunden. Aber wenn man sich natürlich fragt, was man mit seiner eigenen Lebenszeit machen möchte, versucht man immer das zu tun, was einem am meisten Spaß macht. Und so ist das bei mir dann gewesen. Genau. Und immer noch hier. Mhm. Immer noch am Filme machen.
Ihr schafft es immer, in euren Erklärungen zusätzlich nochmal irgendeine weitere Frage aufzumachen. Wie kam es denn da bei dir dazu, dass du in Argentinien, Drehbuch war das, ne? Ja, studiert hast? Weil genau. Ich meine, man denkt erstmal an vielleicht England, vielleicht Hollywood, vielleicht auch Frankreich. Aber wie kam es bei dir auf Argentinien?
Es sind unterschiedliche Gründe. Ich fand es erstmal wahnsinnig spannend, überhaupt nach Lateinamerika zu gehen und da ist Argentinien auf jeden Fall eins der Länder, wo man sich noch in der Gesellschaft irgendwie auch integrieren kann, sag ich mal. Mhm. Jetzt als jemand, der auch komplett in Deutschland einfach so sozialisiert ist wie ich. Und ich würde jetzt England zum Beispiel aus Klassismusgründen ausschließen. Das müsste man sich jetzt mal leisten können. Mhm. Und Argentinien zu der Zeit, also das war 2014, genau, da bin ich dahin gezogen, also jetzt auch schon 10 Jahre her. Zu der Zeit war das wahnsinnig einfach, dort Kunst zu machen, im Sinne von, jetzt natürlich auch, wenn man an Klassismus denkt, das ist natürlich auch schwierig für viele Leute, aber es ist einfach eine sehr offene Gesellschaft und zu dem Zeitpunkt war das für mich als Europäerin sehr easy, da reinzukommen. Mhm. Und ich war natürlich auch noch unter 21, was jetzt in Deutschland ja bedeutet, dass man sich nicht an Filmhochschulen wie der DFFB bewerben kann. Mhm. Also es war eine Altersfrage und es hat mir dort einfach sehr gut gefallen. Und ich konnte dann übers Internet für Deutschland arbeiten, für den deutschen Mindestlohn. Und deswegen war es dann möglich für mich, dort da zu leben und zu studieren. Genau.
Spannend auf jeden Fall.
Und auch Kunst noch mal ganz neu kennenzulernen, also was für Gesellschaften wie mit Kunst umgehen und so ist es natürlich trotzdem die Mittel- und Oberschicht, aber es ist weiter verankert in, also ich habe das Gefühl, zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach genau das Richtige. Mm.
Nee, es ist spannend, ne, weil auch wie du sagst, dass man halt auch die kulturellen Unterschiede vielleicht, wie die sich in die Kunst halt verweben, mit aufnehmen kann, ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man da in einen ganz anderen Kulturkreis reingeht und sich da weiterbildet.
Ja.
Das ist spannend.
Vielleicht dazu noch kurz zu sagen, weil ich habe immer Angst, also dass wenn man darüber spricht, dass man das so rüberkommt, als würde man das total romantisieren. Es ist natürlich immer einfacher zu sagen, dass alles so toll ist, wenn man nicht dort lebt und mit gewissen Konflikten nicht zu kämpfen hat aufgrund seiner Herkunft und auch der, jetzt ich sag mal, finanziellen Herkunft. Das ist natürlich ein Mindestlohn zu dem Zeitpunkt viel höher als das, was die meisten Menschen in dem Alter dort verdient haben. Deswegen hatte ich natürlich die Möglichkeit, weil ich aus so einem reichen Land komme, dort relativ bequem auch leben zu können, ne, überhaupt. Also ist natürlich nicht für alle Menschen dann möglich. Also.
Verstehe ich. Hm. Machen wir den Bogen zum zweiten Team vertreten durch eine Person. Elisabeth, wie ist denn dein Weg zum Film gewesen?
Ja, ich habe mir das mit 13 irgendwie so ein bisschen in den Kopf gesetzt und habe dann so beim offenen Kanal so Projekte gemacht. Ich hatte so eine kleine Quizshow mit Leuten da vor Ort, die hieß Wissen quizzen und so. Und dann wollte ich eigentlich Filmmusik studieren, habe das wieder ausgeschlagen und habe mich dann nach dem Abi erstmal nach Schweden, nach Stockholm bewegt und da beim Film gearbeitet und mich dann hier wieder an und dort an Filmuniversitäten und Akademien beworben. Und das hat nicht geklappt und deswegen habe ich dann erst mal Philosophie eine Weile studiert. Und dann mit Mitte 20 habe ich aber, also weil es immer noch klar war, so Film ist das, was ich machen möchte, habe ich mich dann nochmal eine Runde beworben und bin dann in die DFB gekommen. Das war auch mein einziger Ort, wo ich mich beworben habe und wo ich unbedingt hin wollte. Und ja, seitdem bin ich jetzt da und mache es ein bisschen wie Sabrina auch und Sorina, einmal an der DFB Sachen und Projekte umzusetzen, aber auch außerhalb.
Und Filmmusik ist nicht geworden, weil...
Ach, ich glaube, ich habe das einfach immer sehr genossen, so die Musik zu machen, aber mir lag das, glaube ich, nicht so in diese Theorie so reinzugehen oder in dieses Strukturelle, die Musik dann wirklich ja, so zu durchdenken, sondern das war eher so für den Moment gedacht und habe in Produktion einfach eher das Gefühl, dass es mir Spaß macht, da so langfristig und organisatorisch wirklich richtig tief in die Sachen reinzugehen und in die Geschichten reinzugehen.
Okay, das heißt, man wird vielleicht irgendwann mal in irgendeinem Film von dir auch mal deine Musik hören.
Ja, in einem Film tatsächlich habe ich mal die Titelmelodie gesungen, aber das ist schon 10 Jahre her.
Nee, schön. Genau, dann nutzen wir das doch gleich mal. Ich würde nochmal, bevor wir jetzt wirklich ganz tief in unser Hauptthema einsteigen, einmal kurz eure beiden Filme ganz grob skizzieren lassen wollen, um was geht es bei euren Filmen, damit man so ein bisschen einordnen kann, was ihr da produziert habt, um dann darüber zu sprechen, natürlich, wie ihr es produziert habt. Deswegen, Elisabeth, weil du schon gerade angefangen hast, vielleicht könntest du kurz zusammengefasst zum Muttergard sagen, was ist das für ein Film, wann habt ihr den produziert und was gibt's da so ein bisschen, vielleicht eine kurze Synopsis, aber nur ganz kurz.
Ja, Muttergard spielt in den Niederlanden, es ist ein 25-Minüter, spielt in der nahen Zukunft in einem kleinen Dorf, was Muttergard übersetzt Schlammloch heißt. Das gibt's tatsächlich und das heißt auch so. Und in diesem Dorf ist die Besonderheit, dass ein Mensch geopfert werden soll, um die Klimakrise sozusagen fernzuhalten. Mittlerweile ist es aber alles so durchbürokratisiert, es gibt kein großes Brimborium darum, sondern es ist alles wirklich sehr matter of fact. Wird das durchgezogen und dieser junge Mann, der ausgelost wurde als Opfer dieses Jahr, der muss sich jetzt so überlegen, will er wirklich für das große Ganze sterben? Und im Verlauf des Films lernen wir ihn kennen, wie er mit diesem Klimakomitee, was abgesandt wurde in dieses Dorf, sozusagen die Stationen seiner rituellen Aufopferung durchgeführt wird. Und ein bisschen ist es sozusagen der Aufhänger, darüber nachzudenken, was sind wir selber bereit zu opfern für die Klimakrise, für ein besseres Leben, für die Zukunft. Und den Film kann man auch momentan in der ARD-Mediathek sehen. Also das heißt, alle können ihn fleißig danach googeln und angucken.
Sehr schön, sehr schön. Das ist doch super. Ein Film, der bald fertig ist, der noch in der Tonmischung ist. Obwohl, wenn die Folge kommt, vielleicht ist der auch schon fertig, weil der ist, glaube ich, diese Woche ist die Tonmischung durch. Aber das könnt ihr gleich genauer sagen. Um was geht es denn bei eurem Film Nulpen?
Also Nulpen ist ein 75-Minüter. Es ist eine Dramakomödie über zwei jugendliche Mädels, die einen Tag in Berlin verbringen und wie einen Roadtrip sozusagen haben, nur zu Fuß. Und die beiden kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und haben unterschiedliche Gefühle zur Zukunft. Die eine, also beide sind quasi mehr fertig mit dem Abi und die eine glaubt an sich und an die Zukunft und die andere nicht. Und die große Frage in dem Film ist, ob sie weiterhin befreundet sein können. Und die beiden fangen an mit einer Attitude, dass ihnen eigentlich die Welt um sie herum relativ egal ist. Sie lassen auch den Nachbarsvogel frei, einfach weil sie Lust drauf haben und Lust haben zu stören sozusagen. Und dann über den Film hin suchen sie diesen Vogel wieder und klappern verschiedene Stationen ab, die alle sie auf eine gewisse Art und Weise mit der Frage der Zukunft in Berührung bringen oder konfrontieren und sie sich ja dementsprechend auch unterschiedlich fühlen. Und genau, und die Klimakrise ist als dauerhafte Bedrohung in verschiedenen Facetten immer wieder spürbar und manchmal ignorieren sie sie und am Ende vielleicht nicht.
Sehr spannend. Ich finde auch spannend bei euren beiden Filmen, deswegen fand ich es auch nochmal ein besonders spannendes Gespräch, dass ja das Thema Klimawandel oder auch Nachhaltigkeit etc. pp. Ein Teil auch von der Narrative ist von den Filmen. Das heißt, das ist jetzt ist ja auch so ein ich will es nicht Trend nennen, aber eine Bewegung, habe ich das Gefühl gerade, wie schafft man es halt zusätzlich eben nicht nur eben in der Produktion, auf der Produktionsebene darüber nachzudenken, sondern auch, wie schafft man es halt mit in die Geschichten mit einzuweben, ne? Ohne, wie immer, ohne jetzt einen Fingerzeig drauf zu machen, du, wieso macht ihr das alles falsch, sondern eben zu sagen, was können wir gemeinsam lernen, wie können wir uns gemeinsam halt, wie können wir adaptieren oder uns verändern und uns darauf einstellen. Und das ist bei euren beiden Filmen Teil davon. Welche Rolle seht ihr denn bei dem Thema, hat denn der Film? Also auch die Produktion allgemein von Filmen, wie seht ihr das denn?
Also was ich bei uns irgendwie auch ganz toll finde oder auch toll finde, als mir Sorina das Buch damals zum ersten Mal gegeben hat, ich das gelesen habe, war diese Überforderung, die ich auch in den zwei Mädels irgendwie gesehen habe mit diesen riesigen Themen. Also okay, es gibt jetzt Klimawandel und jetzt müssen wir irgendwie die Welt retten und wie machen wir das eigentlich? Und dann gibt es so unterschiedliche Taktiken quasi, wie man das angeht. Also entweder gehe ich es an und nehme mich irgendwie der Sache an und manchmal ist es aber auch vielleicht zu viel und dann blende ich das vielleicht auch aus und tue so, als wäre es nicht da, was unsere Mädels teilweise machen. Also die sind teilweise irgendwie auch so ein bisschen, wenn sie mal faule Lappen irgendwie getauft, die halt irgendwie einfach jetzt Abi machen und halt rumhängen wollen im Sommer und sich jetzt eigentlich nicht gerade mit der Weltrettung irgendwie auseinandersetzen möchten und dann trotzdem das aber von außen auch immer wieder kommt und man sich gar nicht so sehr davor verstecken kann. Und ähnlich ist es, denke ich, auch mit dem Film produzieren oder dem, also wir bekommen natürlich das mit oder man ist ja mitten in diesem Diskurs, so wie können wir jetzt versuchen, dass wir es irgendwie besser machen und dass wir nachhaltig produzieren, auch fair produzieren, irgendwie, wie können wir schauen, dass wir möglichst irgendwie wenig Schlechtes mit unseren Filmen anstellen. Ja, und dann überlegt man das natürlich und dann kommt man aber auch in so ein Ding von einfach machen, weil wir sind, glaube ich, alle, auch vor allem an der DFFB, irgendwie so, man macht halt einen Film nach dem nächsten und immer weiter vor allem und dann entwickelt man natürlich auch irgendwie so gewisse Strukturen oder, weiß ich nicht, Herangehensweisen. Und ich glaube, also zum Beispiel bei Sorina und mir war es auch schon so, dass wir haben am Anfang auch natürlich darüber gesprochen, so wie gehen wir gewisse Dinge an. Und zum Beispiel beim Essen war für uns beide schon seit Jahren so, dass es eigentlich nur noch vegetarische, vegane Küche gibt. So. Also das wird eigentlich gar nicht mehr viel drüber nachgedacht. Das nehmen auch bei uns die meisten an. Ich weiß auch, dass das bei anderen Filmteams und auch schon so etablierteren Leuten manchmal schwieriger ist. Also es gibt auch Umfragen mittlerweile, die man vorher macht, wo man sagt, wie wollt ihr essen? Hm. Braucht ihr Fleisch? Braucht ihr Käse? Was auch immer. Und dann versucht man da irgendwie Umgang mitzufinden. Aber bei uns, bei unseren Filmen gibt es das eigentlich schon seit Jahren und alle nehmen das an. Und so gibt es halt mehrere Themen, die sowieso schon quasi ganz gut laufen. Und dann gibt es aber natürlich auch Sachen, wo man sich dann versucht, damit auseinanderzusetzen, okay, wie können wir auch noch mehr machen?
Ich finde es voll gut, weil du sprichst auf jeden Fall einen ganz großen Punkt an. Und das ist die Umstellung der Gesellschaft, weil eine Frage ist ja Geld und wie viel kostet eigentlich grünes Produzieren extra, worüber wir bestimmt gleich auch nochmal sprechen können. Was ist es eigentlich? Also was kostet mehr Geld und dann ja und in welchen Produktionen und worauf verzichten wir? Und dann ist es natürlich die andere Frage, ist der Komfort von Menschen, von uns allen. Und ein Komfort für viele Menschen ist natürlich auf Fleisch zu verzichten oder auch Fahrgemeinschaften zu gründen, vielleicht sogar komplett an gewissen Tagen auf Autos zu verzichten. Wir zum Beispiel haben auch Lastenräder ganz viel benutzt, um Lichtequipment zu transportieren, aber natürlich für die Tage, wo wir wussten, dass wir wenig brauchen und dann natürlich auch Strom sparen sozusagen. Aber eine Frage ist der Komfort vom Team und eine andere Frage ist natürlich, wie sehen Filme aus, wenn sie grün produziert werden, also haben sie einfach weniger Lichtaufbauten und was gibt es an extra Kosten auch? Mhm. Und es gibt extra Kosten auch. Also man kann das, es bedeutet nicht immer nur, dass Ökologie und Ökonomie sich gegenseitig, also dass sie, wie soll ich sagen, dass es auch günstiger ist, grün zu produzieren. Das kann für gewisse Filme der Fall sein. In unserem Fall war es auch so. Und für andere Filme bedeutet es natürlich mehr Kosten. Und dann ist auch die Frage, wer trägt diese Mehrkosten? In welchen Förderungen, in welchen Einrichtungen ist da ein Bewusstsein schon? Und was quasi an die Produktion weitergegeben wird, an mehr Geld auch, weil mehr Geld ausgegeben wird. Und in welchen Produktionen gibt es das noch nicht? Ja. So. Und da ist natürlich dann oft auch die Realität, dass jetzt wieder auf Klassismus bezogen, dass die Unteren dann das tragen in einer gewissen Produktion. Und da, aber ich bin ja eigentlich voller Hoffnung, dass das in den nächsten Jahren, dass da immer mehr Bewusstsein auch geschaffen wird, dass das natürlich eine Mammutaufgabe für uns alle ist und auf verschiedenen Schultern getragen wird. Aber was den Komfort vom Team angeht, finde ich schon, dass wir da auch ein bisschen mehr Standards auch richten können, so was Sabrina schon gesagt hat, mit, dass man einfach auf Fleisch verzichtet. Also das ist auch gesünder für alle.
Mhm.
Also es gibt so viele Punkte, warum das Sinn macht.
Ja, das ist ja wie immer, das ist sehen natürlich die einen so, die anderen so, ne? Also es gibt ja Leute, die es einfach noch nicht wahrhaben wollen. Das gibt's ja auch, ne? Und das ist natürlich dann schwierig, dann wahrscheinlich durchzudrücken gewisserweise, oder durchzudrücken ist auch wieder sehr hart gesagt, sondern irgendwie zu etablieren. Vielleicht ist das das Wort, was ich suche. Mhm. Elisabeth, wie war es denn bei euch, als ihr, also geht ihr bei allen euren Projekten grün vor oder ist es jetzt dazu gekommen? Und wie sind denn die eure Geldgeber darauf, wie haben die darauf reagiert, so rum?
Naja, also so jetzt mit Modelgard war eigentlich von Anfang an klar, dass es auch ein grünes Projekt werden soll, weil Job und Felix und ich, also Job ist der Regisseur und Felix der Kameramann, wir kennen uns zwar alle aus der DFB, aber wir kennen uns auch vor allen Dingen aus so Klimakontexten. Job zusammen habe ich so Klimastreikaufrufe gedreht und Felix ist als Kameramann irgendwie sehr grün unterwegs. Und das war sozusagen der Ausgangspunkt für uns, diese schwarze Komödie zu machen, weil es war wichtig, dass wir auch den Film irgendwie, dass wir da Humor reinbringen, dass die Leute auch ein bisschen über sich lachen könnten, weil oft werden diese Themen auch sehr schwer behandelt und wir wollten eben irgendwie so ein bisschen anderen Zugang dazu finden. Mhm. Weil es ist für mich und für viele andere, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage so, darf man überhaupt noch Filme jetzt so machen, wie man sie machen muss in dieser Welt, weil die sind so wahnsinnig ressourcenhungrig. Und ich persönlich habe damit total gestruggelt eine Zeit lang und dachte, okay, dann muss ich jetzt nur noch Dokumentarfilme machen. Aber irgendwie einen leichten, witzigen Dokumentarfilm mit schwierigen Themen zu machen, ist auch gar nicht so einfach. Mhm. Das waren sozusagen so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Und für alle anderen Filme ist es auf jeden Fall auch klar, dass ich die gerne grün machen möchte. Aber man braucht wirklich auch von den anderen Teammitgliedern so wirklich das Commitment, das dann auch wirklich durchzuziehen und das nicht immer als Kompromiss zu sehen, sondern als Ausgangslage. Und das war bei unserem Team auf jeden Fall in exzeptioneller Art, würde ich sagen, durch so, wie es überhaupt zustande kam und durch das Thema von Anfang an gegeben. Und dadurch konnten wir das auch so grün und nachhaltig irgendwie wie möglich machen und von Anfang an uns Lösungen überlegen, wie wir diesen Film angehen.
Mhm. Und wenn ich kurz so an die geldgebende Stelle gucke, haben die das denn wahrgenommen oder haben die es sofort angenommen? Weil man muss dazu sagen, klar, vielleicht ist es bei euren beiden Filmen natürlich der Fall, dass es halt natürlich ein Thema ist bei dem Film. Vielleicht macht es das dann auch wieder einfacher, als wenn man jetzt das Thema jetzt gar nicht in dem Film hätte und dann sagt, aber man produziert das grün. Aber wie war es denn bei dir, Elisabeth?
Naja, Geldgeber gab es in dem Sinne ja nicht so wirklich, weil es unser Uni-Projekt war. Es war unser Vordiplomsfilm. Das heißt, das Budget kam eigentlich grundsätzlich von der Uni. Was man aber sagen muss, ist, dass man ja immer versucht, das Budget noch irgendwie aufzustocken. Und das haben wir bei uns getan durch Spenden. Also wir haben versucht, Firmen und so anzuschreiben und von diesem Projekt zu überzeugen. Und für mich war dann klar, ich möchte nur Firmen anschreiben, die auch wirklich irgendwie ein nachhaltiges grünes Profil haben. Und bei denen kam das total gut an. Also wir haben Pakete bekommen mit massenhaft Sachen. Das war total toll mit Essen, was auch sonst zum Beispiel weggeschmissen wäre, weil es kurz nach Ablaufdatum war und das, was die jetzt nicht mehr verkaufen können, aber was für uns natürlich total super ist mit allen möglichen Nüssen, veganen Snacks und so weiter. Was uns natürlich total viele Kosten im Nachhinein erspart hat und was für die auch cool war, die haben auf ihren Seiten halt veröffentlicht, dass sie jetzt dieses grüne Filmprojekt irgendwie unterstützen und es war so ein bisschen Win-Win-Situation auf der Seite des Geldes. Ansonsten kommt es, glaube ich, tatsächlich relativ gut an, immer, wenn man sagt, man committet sich dazu, grün zu drehen. Die Frage ist dann, wie weit geht es wirklich, ne? Wenn es dann wirklich hart auf hart sagt, okay, dann brauchen wir jetzt aber so und so viel mehr Budget, um halt diese Elektroautos zu stemmen oder ich denke jetzt ein bisschen größere Projekte als unsere. Da muss man gucken, wie weit das Commitment irgendwie noch reicht.
Mhm. Ja, das ist genau der Punkt. Wir hatten ja kurz das Thema Geld angesprochen, weil vielleicht ist auch die Frage, wie viel mehr kostet es denn? Ihr habt es gerade, also Sorina, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, weil ich glaube, auch das ist auch mal auch okay zu sagen, dass es teurer ist, ne? Also ich glaube, man hat immer ein bisschen Vorsicht zu sagen, ja, es kann auch teurer sein, aber wie du schon vorher gesagt hast, wer trägt das denn am Ende, ist denn die Frage und wer übernimmt das? Was heißt denn, es wird teurer in dem Sinne? Da müsste vielleicht Sorina sagen, weil du hast damit angefangen mit dieser Aussage.
Ja, ich habe damit angefangen, aber also vielleicht ist es sogar so, dass Sabrina noch einen besseren Blick darauf hat, weil sie gerade einen Leuchtstoff, einen Abschlussfilm produziert hat und dann nochmal mit anderen Zahlen umgegangen ist. Genau. So jongliert.
Hab ich versucht.
Und bei unserem Film Ja, ich kann vielleicht noch was kurz zu Nulpen sagen, dann kannst du noch, wenn du möchtest. Genau. Und bei Nulpen ist es so, dass wir ja sowieso mit so einem extrem geringen Budget einen langen Film produziert haben, der überhaupt nicht den Anspruch hat, so auszusehen wie ein Film, der 1,2 Millionen Budget hat, sondern also wir waren uns auch den Umständen bewusst. Wir haben knapp nur 3 Wochen Zeit dafür und sind durch Berlin gerast sozusagen mit diesen wundervollen, tollen Darstellerinnen und noch vielen anderen tollen Schauspielenden. Und da ist uns das grüne Produzieren das war einfach für uns auch ökonomisch total sinnvoll, nicht mit den Transportern überall rumzufahren, Benzin zu verballern, natürlich auch von Bäckereien Essen zu bekommen, was weggeworfen werden würde und so weiter und so fort. Oder auch im Szenenbild oder im Kostüm nur Secondhand, nur Sachen leihen, nichts Neues kaufen. Das war natürlich für uns, für das Projekt, auch ein ökonomischer Vorteil. Also das sozusagen. Aber das ist auch für einen Film, ein langer Film, der mit quasi, abgesehen von den Sachen, die wir noch von der DFFB bekommen, von Equipment und natürlich Leistung und so mit knapp 11.000 Euro, das reden wir von einem ganz anderen Budget. Was jetzt zum Beispiel sowohl bei einem Abschlussfilm, der von Leuchtstoff, also von dem Medienboard gefördert wurde, sind einfach sehr unterschiedliche Projekte. Mhm. Vielleicht kann Sabrina da noch was, vielleicht kannst du da noch was ergänzen.
Ja, voll. Also ich glaube, auch bei uns ist es quasi so ein bisschen aus der Not heraus auch entstanden. Also natürlich nicht nur, weil es eben aufgrund unseres Films und unserer Einstellung natürlich Thema war, aber trotzdem hatten wir auch einfach teilweise Probleme, wie lösen wir jetzt etwas? Also wir haben eben kein Geld, um viel Auto zu fahren oder uns viele Autos zu leisten, die uns irgendwie rumschatteln. Also wie lösen wir es? Und dann geht man halt irgendwie, versucht man Lösungen zu finden, und eins davon waren zum Beispiel diese Lastenfahrräder, die echt cool waren. Also Velogut hat uns da gesponsert, da auch nochmal ein großes Danke irgendwie für, und haben dann natürlich aber auch mit Hannes, also unserem Kameramann, ein Konzept entwickelt, das dann auch so funktioniert hat, ne? Also wir hatten dann sehr wenig Technik auch, weil man kann natürlich auch nicht irgendwie ganz viel Technik mit einem Lastenfahrrad oder auch mehreren umherfahren, das heißt, so hat das funktioniert. Und dann, wann das oder warum das teurer wird, das ist jetzt gerade auch zum Beispiel bei diesem Leuchtstoffprojekt, ist es so, da ist auch der RBB mit drin, der Geld gibt, und die haben wiederum die Vorgaben einfach, sich an Screen Producing zu halten, und da gibt es dann so unterschiedliche Dinge, die man einhalten muss. Man braucht zum Beispiel auch einen Green Consultant, den man bezahlt, der dann wiederum einen CO2-Fußabdruck ermittelt, und da gibt es dann einfach sehr viele Regularien quasi, was man darf und nicht darf, und eine der Vorgaben ist zum Beispiel 30% des Essens muss bio sein. Oder Holz, das man für den Bau von Szenenbild zum Beispiel benötigt, muss FSC zertifiziert sein. Man braucht eine gewisse Anzahl an Elektroautos, die dann teilweise teurer sind, weil man sie dazu leihen muss und anders leihen muss. Oh Gott, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die jetzt alle. Aber es gibt auf alle Fälle ganz viele Vorschriften, die man auch einhalten muss, um dann überhaupt dieses Geld abrufen zu dürfen. Und da hatten wir dann auch lange Verhandlungen, weil uns auch aufgefallen ist, okay, wir brauchen da einfach ein gewisses Budget mehr, und haben das dann im Endeffekt auch vom Medienborg noch oben drauf bekommen, weil wir immer gesagt haben, wir können eigentlich sonst das gar nicht erfüllen. Also beziehungsweise geht uns dann so viel Geld flöten, dass wir wieder woanders einsparen müssen. Und dann ist es auch immer problematisch, wenn man ja dann bei zum Beispiel Gehältern einspart und das auch nicht die richtige Art und Weise ist. Das heißt, ja, zu dem Thema, auf wessen Schultern läuft's dann? Es läuft nämlich dann meistens auf den Schultern von uns und dem Team. Man beutet sich dann nämlich einfach nur noch selbst aus. Und das ist eben nicht irgendwie gut. Und ich glaube, das haben wir Gott sei Dank alle auf dem Schirm und versuchen halt da jetzt irgendwie drumrum zu jonglieren. Und ja. Aber wie gesagt, also ich habe zum Beispiel dann auch nochmal das Budget aufgestockt bekommen, beziehungsweise wir, was gut war und was halt auch einfach für die nächsten Förderungen wirklich gut wäre. Ich glaube, das ist aber langsam auch angekommen, und ich hoffe, das wird auch jetzt in der nächsten Leuchtstoffrunde sowieso von Anfang an so ausgeschrieben, dass es einfach mehr Geld dafür gibt, um das umzusetzen. Und dann sind ja auch alle, also ich kenne eigentlich niemanden jetzt auch von, also so aus unseren Kreisen, der sagt, er hat keine Lust, grün zu produzieren. Ich glaube, wir wollen das alle gerne umsetzen und brauchen halt irgendwie die Mittel.
Ja, ja.
Ja, gerade wenn man sich in so einer Übergangsphase wie jetzt befindet, weil wir haben diese Vorgaben und wir wollen auch, wie du sagst, die alle erfüllen, aber es gibt halt vielleicht einfach noch nicht so das Bio-Angebot, was wir auch irgendwie wirklich bezahlen können, und es gibt nicht die Autos oder die Lastenräder in der großen Zahl oder in den Maßen, wie wir sie irgendwie brauchen. Und dass wir da irgendwie Unterstützung dann kriegen. Super, dass ihr dann wirklich diese Aufstockung auch bekommen habt.
Ja, bin ich auch sehr dankbar für.
Für mich klingt es ja auch so, als ob die Vorproduktionsphase auch durch diese, wie du gerade genannt hast, Übergangsphase dadurch ein bisschen verlängert oder aufwendiger ist vielleicht, weil man einfach neue Konzepte fahren muss und neue Konzepte angehen muss, wie man das Ganze stemmt am Ende. Ne? Egal, ob es jetzt heißt, wo kriegen wir jetzt plötzlich Lastenfahrräder her, wenn es jetzt in der normalen, in Anführungsstrichen normalen Filmproduktion ist, einfach schon Dienstleister gibt, die halt Autos parat stellen etc. pp. Und hier muss man erstmal nochmal überlegen, welchen Wege gehen wir jetzt, um da diese Transportmöglichkeiten zu realisieren oder wie schaffen wir es, das Catering vor Ort irgendwie so zu gestalten, dass vielleicht sogar die, da gibt es ja auch jetzt ein paar Beispiele, die auch auf Fahrrädern kommen beispielsweise und dann vor Ort kochen, genau für die Menge an Leuten, die da sind, also zumindest weiter kochen für die Menge, die da sind, und solche Konzepte müssen jetzt, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen erarbeitet werden durch eben verschiedene Projekte, und vielleicht ist da so ein bisschen auch die Sorge von einigen, diese Schritte zu gehen dann auch, oder? Also da diesen Mehraufwand erstmal zu machen, damit es danach vielleicht auch leichter wird.
Ja, aber ich glaube, auch da wird das schon so ein bisschen abgenommen, eigentlich diese Entscheidung, weil eben bei vielen Förderungen das mittlerweile einfach Vorgabe ist. Also das kommt jetzt immer mehr in der ganzen Branche. Es ist halt jetzt nur auch eine Sonderstellung für uns jetzt, weil wir halt Filme an der Filmschule machen und ja da in so einem Graubereich noch sind. Aber für die größeren Produktionen draußen, wenn ich eine Förderung bekomme, was eigentlich immer irgendwie notwendig ist, um überhaupt einen Film zu finanzieren, dann muss ich mich eh schon an diese Angaben halten. Das heißt, ich glaube, die Konzepte sind auch schon da. Es wäre halt jetzt nur gut, dass man dann auch genug Geld dafür bekommt, um dann eben das gut umsetzen zu können und nicht dann aufgrund des Konzepts woanders einsparen muss. Das ist halt dann immer das. Dann geht es halt irgendwie auf, ja, das haben wir schon erwähnt, auf Lasten von den Leuten oder auch von der Kreativität oder was auch immer. Das ist dann schade. So, es wäre halt schön, wenn das so gut wäre.
Ja, und auch diese Konzepte müssen trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen flexibler gestaltet werden, weil so 90 Minuten in einer kleinen Produktion bedeuten einfach was ganz anderes als 90 Minuten in einer großen Produktion, und dass es da vielleicht auch einfach neue Ideen gibt. Also ich habe so ein paar Projekte kennengelernt aus dem Ausland auch, die gesagt haben, okay, wir suchen uns jetzt zum Beispiel eine konkrete Sache, dass wir keine Verbrennermotoren am Set benutzen wollen. Und dann haben sie vielleicht aber nicht das beste Catering oder es sind noch andere Sachen, die irgendwie vielleicht grüntechnisch irgendwie besser laufen könnten. Aber in dem Bereich haben sie es wirklich geschafft. So, und das finde ich dann auch cool, so dass man nicht so irgendwie vielleicht mit dem Gießkannenprinzip so ganz viele kleine Maßnahmen, so die sich natürlich auch irgendwie aufaddieren, aber einfach da noch ein bisschen flexibler gucken kann, dass man vielleicht, weiß ich nicht, wir haben einen Punktekatalog von 10 Sachen, die irgendwie erfüllt werden könnten. Und wenn 3 davon funktionieren, dann ist das auch gut und nicht nur ein Fragenkatalog von 3 Fragen und dann hat man muss man 3 erfüllen und das reicht dann, sondern dass es dann einfach genau ein bisschen flexibler und ein bisschen kreativer umgesetzt werden kann. Und dazu ist diese Position von Green Consultant einfach total toll und kann meines Erachtens auch irgendwie einfach ein bisschen noch ausgestalteter werden und mehr Befugnisse haben und mehr eingebunden sein in der Vorproduktion und ja auch finanziell von den Förderungen irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Geld, dass die diese Green Consultants mehr eingebunden werden können und länger dabei sind.
An welchen Stellen habt ihr denn, wenn es jetzt, wenn wir bei dem Thema bleiben, jetzt wirklich, wenn ihr sagen würdet, wo habt ihr jetzt grün produziert? Ihr habt kurz das Thema Transport erwähnt, ihr habt das Thema Essen erwähnt. An welchen Stellen kann man denn grüner produzieren?
Ja, im Szenenbild zum Beispiel, auch bei den Kostümen, das hatte Sorine ja auch schon erwähnt. Also beziehungsweise unsere Szenenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen sind eigentlich hauptsächlich auf Kleinanzeigen unterwegs in unserem Fall und oder eben auch bei den ganzen Fundi, die es gibt. Das heißt, es werden halt einfach Klamotten wiederverwendet, auf welche Art und Weise auch immer. Und das kann man auch im Szenenbild schaffen. Und dann eben, wenn man was bauen muss, neu beim Szenenbild, einfach darauf achten, was für Rohstoffe kaufe ich und wie sind die produziert worden.
Ja, und wir haben natürlich auch, was ich vorhin schon erwähnt hatte, oder Sabrina, du warst es mit dem Available Light. Ne? Wir haben halt super viel draußen gedreht. Es war ein Roadtrip, der draußen stattgefunden hat und gespielt wurde. Das heißt, wir hatten wirklich sehr wenig Lichtaufbauten einfach. Also Und das ist natürlich auch, das geht natürlich bei einem Film, der jetzt nachts spielt oder irgendwie vor allem drin oder ein gewisses Genre erfüllen soll oder so, da geht es dann natürlich nicht. Da muss man sich dann überlegen, okay, was für Lampen gibt es, was für einen Stromanbieter haben wir und wenn wir mit einem Generator arbeiten, wie sieht der eigentlich aus, wie viel, und da kommen wieder die Extrakosten, ne? Also wie viel teurer ist ein Generator, der jetzt ein bisschen moderner ist und so funktioniert. Genau, wenn wir über Stromverbrauch sprechen, der ja wahnsinnig hoch ist bei komplexeren Lichtaufbauten. Genau, und dann ein großes Thema ist natürlich Müll. Also wo landet der Müll, was für Verpackungen gibt es? Wir hatten zum Beispiel so einen riesen Wassercontainer, den riesig, der klingt, nein, er war nicht so riesig, aber eigentlich so für mich, für meine, ja, den haben wir immer mitgeschleppt.
Auf dem Fahrrad, ja, ja, das sehe ich auch schon.
Nee, aber er war so groß, dass quasi die Leute sich ihre Flaschen auffüllen konnten. Und das war einfach, weil es gibt ganz oft dieses, dass man so diese kleinen Plastikflaschen kauft, dann kann man sich die gut in die Hose so packen irgendwo und hat immer Wasser dabei. Und da, wenn jeder seine eigene Flasche mitbringt und irgendwie eine Form hat, die zu befestigen am Körper oder in der Tasche oder so, dann kann man die halt auffüllen und das ist natürlich gut. Also das macht total viel Sinn. Und da wüsste ich jetzt auch nicht, warum man das nicht an einem großen Set zum Beispiel haben könnte. Und ich denke, dass da ist das Wichtige einfach diese Bequemlichkeit, ne? Also das ist wieder so eine Kategorie, die geht in Bequemlichkeit und Habitus. Also woran bin ich gewöhnt? Und eigentlich ist die Umstellung das Unbequeme. Aber wenn alle daran gewöhnt wären, ja, ich nehme meine eigene Trinkflasche mit und die fülle ich halt auf und ich nehme nicht jedes Mal eine neue 0,5 oder was auch immer Flasche, dann, das ist einfach so, dann würden sich Menschen bestimmt auch nicht darüber beschweren. Das ist dann wieder so eine Sache, dass, okay, es ist eine Mammutaufgabe, wir müssen uns einfach umstellen und wir sind jetzt natürlich an der Reihe in der Gesellschaft, das zu machen. Also, und da, finde ich, gibt's auch keine Ausreden. Also warum ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Und dann natürlich, wenn man sagt, okay, wir sind an einem Ort, da haben wir vielleicht keine E-Autos, ne? Kann ja auch sein, dass man an einem Ort dreht, auf irgendeiner Insel und dann ist die Frage, wie kriegen wir jetzt hier E-Autos hin? Aber dafür, was Eli auch schon gesagt hatte, mit dem Essen, also dann guckt man, okay, wo können wir uns drauf fokussieren?
Das finde ich ein ganz spannender Punkt, ne? Dass man wirklich so ein bisschen schaut, welche Aspekte können wir denn mit dem Film angehen und die da sind, dann auch wirklich dann anzugehen, anstatt nur zu sagen, ja, ich schaffe es nicht, weil wir gerade irgendwo drehen, wie ihr sagt, wo wir jetzt gerade keine E-Autos hinkriegen, naja, dann können wir nichts machen, so eine Art, sondern dann zu sagen, okay, dafür haben wir andere Punkte, die wir angehen können. Ich glaube, das ist wirklich sowas, das geht ja bei jeder Produktion, ne? Dass man irgendwelche Stellen sagt, okay, hier können wir sparen. Und ich glaube, am Ende, was ich immer wieder, wo ich auch immer merke, woran es liegt oder was da vielleicht das Thema ist, immer das Thema Mindset, glaube ich, ne? Also ich glaube, dass man, ist immer die Frage von, mit welchem Mindset gehst du in diese Produktion rein? Und dann kommt erst diese Überlegung, wie schaffen wir das denn halt umzusetzen? Weil wenn du natürlich mit einem grundsätzlichen Mindset reingehst mit, naja, wir machen einfach, dann, also ohne jetzt über diese Sachen nachzudenken, dann ist natürlich schon dieser Umschwung schwierig. Und dann natürlich, wenn es von der Produktion schon nicht kommt, dann das natürlich zu erwarten von den anderen ist natürlich auch wieder schwierig. Ne? Ist wie immer, kann man natürlich weiter nach oben gehen, ne? Aber grundsätzlich gesehen, glaube ich, ist das, glaube ich, immer so ein ganz großer Punkt.
Wegen dem Punkt Transport. Also es gibt ja so viele Produktionen, wo einfach sehr viele von den Head-Offs haben ihre eigenen Autos und so. Und da, also natürlich ist es eine Umstellung, dass diese Leute, die würden es auch als Verzicht empfinden, ihre eigenen Autos abzugeben und jetzt Fahrgemeinschaften gründen zu müssen oder sogar mit einem Fahrrad ans Set zu kommen. Aber man kann das ja auch total toll gestalten. Und ich glaube, es ist eine sehr wichtige Frage, wie man sich eigentlich persönlich in dieser Klimakrise verantwortlich fühlt. Weil man sagt immer, ja, nee, die anderen müssen das machen oder irgendwie die da oben oder wer auch immer. Oder die Strukturen bauen, die müssen das aber. Es gibt so, weil so vielleicht ist auch viel von unserem Lebensstil einfach, wir zerstören einfach unser Leben und unsere Welt irgendwie. Und dann ist auch einfach eine Frage, was will ich mit meiner Lebenszeit machen? Möchte ich eigentlich irgendwie was beitragen oder möchte ich einfach nur da durchrauschen? Und das kann ja auch zusammenschweißen. Das kann ja auch ein Team bilden, wenn man das Gefühl hat, okay, wir machen das alle gemeinsam für etwas, was jetzt nicht unser Ego betrifft. Und ich glaube, das ist halt so eine Denkweise. Da finde ich schon, dass man das einfach auch fordern sollte. Und dann wiederum, wenn wir über die Produktion und über noch auch Mittel nachdenken, gibt es dann natürlich andere Leute oder beziehungsweise Strukturen und Institutionen, die in einer größeren Verantwortung sind, halt diese Mittel uns zu geben, damit wir es umsetzen können. Mhm. Aber das sind so für mich zwei unterschiedliche Sachen. Und so kann man es betrachten. So, Eli, sorry, ich habe dich gar nicht.
Gut.
Du wolltest ansetzen, sag mal.
Nee, ich wollte nur so ein bisschen auch von unserem Dreh erzählen, weil das da so, wir waren ein sehr kleines Team, wir waren wirklich 12 Leute und eigentlich mussten fast alle auch vor der Kamera stehen, um das irgendwie also hinzukriegen. Es war auch noch mitten in Corona, wo natürlich auch ganz andere Herausforderungen nochmal irgendwie waren, auch im Green-Producing-Sinne, weil diese ganzen Masken und sowas, das war ja auch einfach, und Einweggeschirr und so, war ja nochmal eine andere Zeit. Mhm. Aber in diesem kleinen Team konnten wir das halt sehr gut stemmen und da waren auch ganz andere Sachen dann einfach wirklich selbstverständlich, wie zum Beispiel irgendwie vegetarische, vegane Ernährung und so weiter. Wir haben in einer ekofairen Unterkunft alle zusammen gewohnt, wo das ganze Abwasser direkt in den Bach gelaufen ist. Das heißt, es musste irgendwie klar sein, wir dürfen einfach nur Ekoseife und sowas benutzen. War auch irgendwie kein Thema. Wir sind, soweit es ging, mit Fahrrädern zum Set gefahren. Hin und wieder mussten wir natürlich doch irgendwie Technik und so dahin bringen. Aber es gab auch nur ein ganz kleines Technik- oder Kamera- und Lichtteam von 2 Leuten, die auch viel mit Available Light gemacht haben. Und am Ende haben wir tatsächlich dann unseren CO2-Abdruck auch genau ausgerechnet. Der lag dann bei, ich glaube, 3,7 Tonnen insgesamt, was wahnsinnig viel klingt und auch irgendwo wahnsinnig viel ist. Ich habe dann recherchiert, dass es ein Dreiviertel von einem Tatorttag ist für den gesamten Dreh. und das haben wir dann kompensiert, obwohl ja wir alle auch so ein bisschen das Gefühl haben, was bedeutet das eigentlich, dieses Kompensieren durch eine Organisation, und haben dann am Ende in den Abspann gepackt, dass wir 95% unseres CO2-Budgets kompensiert haben und 5% Greenwashing betrieben haben. Und mit diesem Augenzwinkern einfach erstmal so einen Hinweis zu geben, hey, wir haben hier versucht, was zu machen, aber you know, it's still like greenwashing to some extent. Ja, einfach um die Diskussion auch öffnen zu können. Und das haben uns tatsächlich viele auch auf genau diesen Spruch am Ende des Films irgendwie noch angesprochen, wenn wir den Film irgendwo gezeigt haben auf Festivals. Und es hat eine Diskussion eröffnet. Und genau das ist das, was wir irgendwie damit erreichen wollten.
Ja, ich finde das voll toll, weil das auch das Ganze dann, und das ist ein wahnsinnig schweres und auch beängstigendes Thema und bedrückend und so weiter, aber das eben so ein bisschen gemeinsam und auch noch mit Humor zu nehmen, ist, glaube ich, auch was einfach helfen kann. Und auch quasi, wie kommuniziere ich das ans Team, was wir da gerade tun, ist, glaube ich, auch bei allen Dingen sowieso wahnsinnig wichtig, aber auch da, also zu sagen, hey Leute, guck mal, wir wollen zusammen das und das schaffen und keine Ahnung, kriegen wir das hin so? Ich glaube, es ist immer eine bessere Art und Weise, als dann eben zu, weiß ich nicht, so zu bestimmend quasi einfach nur was vorzugeben und sagen, das ist jetzt so, weil es so sein muss. Und ich glaube, gerade beim Filmemachen oder ja auch bei den Dynamiken, die ja auch während des Filmemachens irgendwie entstehen können, die ja teilweise auch total magisch sind mit so einem Team irgendwie. Also dann so alle kämpfen für so was total Sinnstiftendes. Also auch sowas gibt es ja irgendwie da. Da glaube ich, kann man das ja gut nutzen, auch für solche Themen dann irgendwie, und dann macht es auch so ein bisschen mehr Spaß und fühlt sich vielleicht nie so schwer, sondern auch so ein bisschen leichter an. Also es ist so ein Bedürfnis, was ich, glaube ich, einfach ganz persönlich auch habe.
Was ist denn die richtige Kommunikation zum Team? Achso, sorry. Nee, Elisabeth, du darfst ruhig.
Ich wollte nur ganz kurz anmerken, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ja auch für uns alle auch sozial nachhaltig bedeutet. Und ich glaube, das ist so ein ganzheitlicher Ansatz, der sich immer mehr entwickelt und auch gerade in unserem Indie-Arthouse-Umfeld wirklich ja einfach so bedeutend wichtig für alle ist, die in diesen Bereich reingehen, dass sich das einfach sehr gut ergänzt und zu einem ganzen Ansatz wirklich wird, so der nicht fake ist und nicht irgendwie damit zu tun hat, dass man ja sich ein Abzeichen holen will für, das ist ein grün produzierter Film, sondern das kommt irgendwie aus uns heraus und wir müssen das so machen, weil wir wollen das so machen.
Wie kommuniziere ich? Ich gehe kurz auf die Antwort davor nochmal kurz ein. Wie kommuniziert man denn richtig mit dem Team? Also habt ihr denn, also ihr habt vorher, deswegen habe ich die Frage nur weit nach hinten gestellt, aber ich hoffe, ihr könnt was dazu sagen, weil ihr meintet, euer Team war ja schon durch auch das Thema vom Film sehr offen gestellt bei dem Thema. Das heißt, da gibt es vielleicht gar nicht so viel zu kommunizieren in dem Sinne, aber vielleicht doch schon. Wie seid ihr denn da an das Team rangetreten? Also wie habt ihr mit denen kommuniziert und was sind so Wege, wo ihr denkt, dass funktioniert am besten? Du warst ja so ein bisschen gerade angeschnitten, Sabrina, wie was du gut findest, aber wie habt ihr es denn gemacht?
Ja, das ist eine große Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, weil ich das total wichtig finde, weil mir das Team total wichtig ist und diese ganze Erfahrung des Filmemachens irgendwie mich auch beim Filmemachen hält, weil ich die ganz toll finde, die birgt aber auch ihre ganz großen Gefahren, weil es eben teilweise zumindest in Umständen oder unter den Umständen, wie wir es machen, irgendwie eben auch immer so an Selbstausbeutung und so grenzt, was wir auch schon angesprochen hatten irgendwie. Und deswegen ist so mein Wunsch immer, dass man einfach, ja, dieses Team so gut es geht irgendwie mit einbezieht und halt einfach zu einem Team wird, also auch irgendwie zusammenhält und sich als so großes Ganzes begreift, weil darin liegt die Stärke, glaube ich. Und wie man mit dem kommuniziert, ich versuche immer so viel wie möglich zu kommunizieren erstens. Ich bin auch selber bei den Drehs eigentlich immer mit dabei als Producerin und versuche eigentlich, ja, mit allen die ganze Zeit zu sprechen und zu gucken, wie geht's denen und auch eben zu kommunizieren, was passiert gerade. Und das fängt natürlich jetzt bei den Themen, die wir heute besprechen, angeht, aber auch zu sowas wie, gestern hatten wir einen super anstrengenden Tag und haben irgendwie eine halbe Stunde länger gemacht und heute passiert es vielleicht auch nochmal, und das nicht einfach zu tun, sondern zu erklären, hey, das liegt an diesen und jenen Problemen, wir sehen das, dass das nicht gut läuft gerade, wir sind gerade alle unter Druck, lass uns diesen Tag nochmal schaffen irgendwie, und dann versuchen wir aber auch, weiß ich nicht, den übernächsten Tag ein bisschen schneller fertig zu sein, was auch immer, also ich versuche einfach alle im Loop zu halten und auch natürlich einfach alle zu fragen, hey, wie geht's und was sind gerade die Probleme? Also ich glaube, das ist insgesamt einfach sehr wichtig, so immer da so Feedback-Schleifen aufzumachen einfach, und das ist einfach reden. Und erklären, was passiert, so die Leute mitnehmen, ja.
Und auch so ein bisschen so Stichwort so Green Nudging, dass man halt die Leute jetzt nicht irgendwie so Regeln vor den Latz knallt, sondern so Sachen einfach anbietet, also Nudge in Richtung Green Producing gibt, sondern sagen, hier, vielleicht gibt es das hier jetzt auch in einem anderen Material, oder vielleicht können wir jetzt wirklich doch diese Ferienwohnung nehmen, weil Hotel jetzt abgesehen vom Preis vielleicht irgendwie doch ein bisschen umweltschädlicher ist als zum Beispiel diese Ferienwohnung. Dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie sind auch eingeladen, die Sachen zu machen und nicht sozusagen verpflichtet, das jetzt so und so und so zu sein, sondern dass sie auch Lust haben, vielleicht selber Lösungen zu finden. Weil es ist ja auch wirklich auch wahnsinnig viel Info, die man einfach selber auch haben muss. Was ist, also gewisse Sachen wissen wir jetzt so, was ist grün, was ist nicht grün, aber bei vielen Sachen muss man sich auch erstmal das Bewusstsein schaffen, und da hört eine Person vielleicht das zum ersten Mal, dass das und das irgendwie besser ist als das und das. So. Und ich glaube, da einfach einen offenen Diskurs irgendwie drumherum zu kreieren und die Leute einzuladen, das ist wirklich so das A und O, was man dann von Produktionsseite für so einen Film erstmal leisten muss.
Ja, ja. Habt ihr denn bei der Produktion oder bei den Produktionen irgendwelche Hürden mitbekommen, die euch, also es gibt immer Hürden, aber natürlich jetzt in dem Fall in unserem Bereich Green Producing, wo das damit zusammenhing, und wie habt ihr die gelöst? Gab es da irgendwas, wo ihr das Gefühl hattet, so, also vielleicht nach der Vorproduktion, bei der Vorproduktion habt ihr das natürlich davor schon gelöst, hoffentlich, aber bei der Produktion, wo ihr gemerkt habt, jetzt fehlt uns doch das Licht, was wir gerne gebraucht hätten. Aber wir lösen es jetzt trotzdem irgendwie anders, und es klappt irgendwie.
Ich glaube, bei uns war es mal mit dem Wasser. Irgendwann hatten die Leute keine Lust mehr, aus dem besagten Wasserkanister zu trinken. Und dann guckt man halt, dass man vielleicht einen Tag doch mal ein paar Schorlen irgendwie einfach auch holt und halt irgendwie also so die Laune halt oben hält. Wenn es jetzt auch ganz viel nur gesundes Essen zum Beispiel auch gibt, dass man dann auch mal einen Tag irgendwie sagt, okay, heute gibt's mal dann fair produzierte Gummibären, die vegan sind, aber halt irgendwie sowas. Also halt, dass man, glaube ich, so Goodies manchmal reinwirft, wenn es jetzt um Team-Happiness geht. Sonst weiß ich gerade nicht.
So viel darum geht es mir auch, ne?
Ja, ich überlege gerade auch.
Ja, am Ende ist es ja, ist ja genau das. Also in der Regel ist es ja so, auch bei Veränderungen und was Neuem, ist ja, da passiert ja immer wieder auch irgendwas. So genau wie du mit dem Wasser sagst halt, ne? Ich glaube, so ehrlich kann man auch mit sich sein, ne, dass man auch mal in dem Moment dann auch mal sagt, okay, für das Team, das Gefühl, wir tun so viel Gutes, wie es geht, aber wenn es gerade nötig ist, dann auch dann zu reagieren und zu sagen, okay, dann gibst du jetzt mal diese Wasserflasche, oder wir müssen mal dieses Auto, wir müssen mal diesen Bus zusammennehmen, weil es geht halt nicht anders. Und deswegen, also das ist halt, glaube ich, auch sehr wichtig mitzubedenken, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ihr gerade gemeint habt, vielleicht auch nicht zu, wie sagt man, dem Team gegenüber zu sehr eben aufzudrücken, so ihr müsst es jetzt durchhalten, Pech gehabt, so eine Art, sondern wir versuchen was zu lösen, wir versuchen nachhaltig zu produzieren und tun das ja auch in vielen Stellen, aber hier müssen wir halt reagieren.
Wir haben auch mal Eis. Sorina war mal großer Eis, hat mal für die Team Eis organisiert, weil sie auch das Eis,
jetzt
alle haben keinen
raus.
Bock mehr, jetzt gibt's Eis.
Ja, genau. Also. Aber es war auch hochsam. Ja, ich meine, Ich glaube, es ist irgendwie das auch, was Eli und Sabrina schon angesprochen haben, ist, dass natürlich also jetzt ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit irgendwie miteinander total connected ist. Und eigentlich die Dinge, die Sabrina auch angesprochen hat, ist natürlich die Frage, wie geht man mit Stress um? Mhm. Ne? Also eine Filmproduktion ist ja immer wahnsinnig viel Stress für alle Menschen und ist auch schöner Stress. Also wie gesagt, es ist ja auch toll, einfach sowas zu machen, aber es kann auch einfach, es passieren einfach immer tausend Dinge, die man nicht vorhersieht und nicht kontrollieren kann. Und jetzt zum Beispiel, wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Wetter, deswegen mussten wir haben letzten August, also August 23 gedreht und hatten ja einfach total Glück. Also wir hatten keinen Regen, wir mussten nicht irgendwie Sachen nach innen verlegen und dann doch auf einmal Strom verbrauchen sozusagen. Aber die Frage ist natürlich, wenn Stress aufkommt, dann will man diesen Stress lindern durch eine Komfortzone zum Beispiel, und die bedeutet dann, okay, auch mal bei unserem Dreh, es gab auch mal Eis, was in Plastik verpackt war, ja, das gebe ich zu. Und das hat dann vielleicht so kurzzeitig auch den Stress gelindert, aber ich glaube, es geht um viel Größeres, nämlich, dass man auch die Lebenszeit von diesen Menschen und die Arbeitszeit halt wahnsinnig respektiert. Und wir haben fast, also wirklich so selten überzogen. Also wir haben uns an die Arbeitszeiten gehalten. Wir hatten auch Kinder am Set, da ist es natürlich nochmal doppelt strenger, und einen tollen ersten Regieassistenten, dem das auch sehr wichtig war, also so. Und da ist es natürlich bei manchen Produktionen so, die ziehen einfach durch. Mhm. Und dann kommst du in die 14. Stunde und dann möchtest du halt irgendwann, sagst du, ich will jetzt mit einem Taxi nach Hause fahren, weil ich bin hier im Nirgendwo und ich kann jetzt nicht noch eine Stunde auf den Bus warten, so. Und da ist es natürlich die Frage, man muss sich irgendwie auch einen Drehplan überlegen und ja, und dann wissen, okay, wir überziehen halt nur in den allergrößten Ausnahmen, und dann ist das besprochen mit dem Team. Und wenn das Team stresst, dann haben die Head-Offs oder auch ich als Regie, ich habe mich da hinzustellen und ich muss mich auch entschuldigen. Mhm. So, und das habe ich auch gemacht und finde das auch richtig so, weil ich vor allem natürlich bei so einer Produktion wie bei uns, wo wir im Endeffekt niemanden bezahlen konnten, weil es ein Studieprojekt ist, ist es nochmal doppelt so, dass man natürlich doppelt dankbar ist, dass die Menschen dann ihre Zeit und ihre Kraft und ihre Kreativität dafür hergeben und Lust haben darauf. Und dann ist besonders wichtig, dass man Hierarchien als Kommunikationshierarchien versteht, aber nicht als irgendwie eine Ego-Tour. Mhm. Und das sind dann die Punkte, finde ich auch, also wenn ich in der Industrie arbeite, als jetzt erste Regieassistenz oder was auch immer, dann ist es das, was mich am allermeisten stresst und was mir das Bedürfnis gibt, in eine Komfortzone zu gehen, die wiederum mit Eis und Plastik oder was auch immer zusammenhängt jetzt, oder auch mit ich fahre jetzt mit einem Auto nach Hause, ja, weil ich kann nicht mehr auf den Bus warten, ich ertrage das nicht mehr. Und das sind eigentlich immer diese zwischenmenschlichen Sachen, die das den größten Stress ausmachen, abgesehen vom Zeitdruck natürlich, weil irgendwelche Leute dann halt sich beweisen, profilieren wollen oder irgendwie so tun, als ob sie es wissen, ja, und irgendwie also so von oben herabreden und das nutzen, und das gibt's einfach so viel immer noch. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der große Punkt, warum viele Leute keinen Film machen, weil leider immer noch da so Machtstrukturen sind, die einen total einschüchtern und stressen und was auch immer. Und da muss man aktiv dagegen arbeiten. Mhm. Und, oder was heißt dagegen arbeiten? Einfach das nicht machen. Mhm. Ne? Mhm. Also so einfach sagen, ja, zum Beispiel als Regie sucht man natürlich Leute, die alle immer besser sind als ich. Die sind alle, die können alles viel besser als ich in ihren einzelnen Departments. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht der Vorzeigemensch, aber so zu gucken, okay, wie sprechen wir eigentlich miteinander, wie wertschätzen wir uns, und das führt natürlich dazu, dass man dann auch Lust hat, ne, auf eine grünere Welt. Aber wenn man eigentlich sich gegenseitig so boykottiert und nur guckt, was für einen selber da rausspringt, dann ist halt scheiße. Dann will ich auch mit dem Taxi nach Hause fahren, so eigentlich, sozusagen.
Ich schreibe auf, ja. Sorina mag Eis, Taxis. Nein, Scherz. Oh nein. Nein, war ein Scherz. Nee, also gut, ich glaube.
Ja, Eis mag ich schon. Ja, das
nee, ist ja auch okay.
Wer nicht.
Ja, wer nicht, genau.
Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Green Producing hin und wieder dann doch mit so kreativen, wichtigen Entscheidungen clasht. Und da habe ich auch nicht so die Lösung richtig gefunden. Also das war jetzt bei diesem Projekt nicht so, aber zum Beispiel bei einem anderen sagt man, man hat die perfekte Besetzung gefunden für eine Rolle. Das ist aber jemand, der wohnt weit weg und müsste eigentlich wahrscheinlich fliegen, wäre nicht bereit, mit dem Zug zu fahren, oder die Zugverbindung ist kacke, und selbst wenn, ist irgendwie der Zug vielleicht auch, also so eine Langstrecke auch irgendwie schwierig. Und da muss man dann gucken, so okay, es ist jetzt vielleicht ein schlechter für den Film, wenn man jetzt jemanden hier vor Ort besetzt, vielleicht am Ende des Tages auch nicht, also weiß man immer natürlich nicht, wenn man gerade die Entscheidung trifft, aber man weiß, da ist eine Person, die wäre die tolle Besetzung, die wohnt aber jetzt so weit weg, so wie geht man jetzt damit um und wie geht man in diese Gespräche rein und was wiegt am Ende des Tages mehr und wer trifft die letzte Entscheidung darüber, und das finde ich total, total schwierig, weil man will ja natürlich trotzdem den besten Film machen, den man irgendwie machen kann, aber man will ihn auch auf eine bestimmte Art und Weise machen. Und da gehört, glaube ich, in der Vorproduktion dann wirklich ganz viel Abstimmungsarbeit dazu, was noch sozusagen eine Grenze ist, über die man nicht zusammentreten möchte. Mhm. Und das abzuwägen, finde ich sehr schwierig.
Ich glaube, du hast es ja vorher auch als ein Tipp in die Branche gesagt gehabt, weil das gibt's ja hier in Deutschland noch nicht, das mit dem, dass man halt verschiedene Punkte hat, die man halt versucht zu belegen, und du kannst halt vielleicht in diesem Beispiel vielleicht nicht den Punkt der Reisekosten für diese Person mit einbeziehen, weil die Person gerade in den USA wohnt, was auch immer, so, und hier bei dieser Produktion dabei sein soll, aber dafür halt andere Punkte halt, die du halt dann doch mitbedenkst, wie das Essen, wie den sonstigen Transport, wie Strom am Set oder solche Sachen, also das heißt, vielleicht fehlt auch so dieses System wirklich hier, dass man das halt damit abbilden kann, ne? Dass man halt, es gibt sowas Ähnliches beim Thema Diversität bei BFI, also beim Britischen Filminstitut, wo man ja auch so eine Art Checkliste in Anführungsstriche hat, wo man eben verschiedene Teile davon halt versucht umzusetzen in seiner Produktion, aber du kannst halt manchmal nicht alles darstellen, aber halt 3 von 4 Punkten zum Beispiel. Und dann kannst du dann dich darauf konzentrieren und das dann auch wirklich richtig machen. Und vielleicht brauchen wir sowas Ähnliches auch für den Nachhaltigkeitsbereich oder für die ökologische Produktion, um auch die Produktion zu unterstützen. Ja, ja.
Das gibt es schon, und da muss man wirklich dann ganz bestimmte Punkte erfüllen, um als eine grüne Produktion zu gelten. Aber das ist natürlich immer noch so ein bisschen one size fits all. Und ich glaube, da muss gerade kleineren Produktionen auch ein bisschen entgegengekommen werden. Mhm.
Wir kommen langsam zum Ende unserem Gespräch. Deswegen wäre meine Frage, was wären denn von euch, wenn ich sage, 1 bis 2 Tipps für Kollegen, Kolleginnen, wenn es um das Thema Green Producing geht, also für Produzierende oder Filmschaffende, was würdet ihr Kollegen auf den Weg geben, wenn sie an ein Projekt gehen, wo sie grün produzieren wollen?
Ich würde mich jetzt einfach wiederholen. Also, weil ich es so toll fand. Nee, aber weil ich würde
sehr gut.
Das Wichtige ist wirklich zusammen und mit Spaß es angehen. Also, aber das ist auch nur für mich das Wichtigste irgendwie. Aber ich glaube, die Einstellung ist so wichtig dabei, wenn man das als so eine schwierig zu bewältigende Aufgabe. Also, ich meine, das Ganze, weil ich würde es gerne so ein bisschen irgendwie so umdeuten, für mich selber auch, dass es keine anstrengende Aufgabe ist, sondern irgendwie was man gemeinsam auch toll schaffen kann, und dann geht man mit einem guten Gefühl raus und was Gutes auch gemacht, und dann ist es irgendwie besser. Ja.
Schön.
Ja, daran anschließend, ich würde sagen, setzt euch einfach irgendwie einen Vormittag oder einen Nachmittag hin und macht wirklich so, okay, das ist jetzt unser Nachhaltigkeitsvormittag. Und bounce so Ideen, was können wir bei genau konkret dieser Produktion machen, was haben Leute vielleicht bei anderen Produktionen gelernt, worauf haben wir Lust, wo gehen so Grenzen an Bequemlichkeit, was wir irgendwie erfüllen müssen, dass man sich einfach so ein bisschen Zeit rausschneidet in der Vorproduktion, um wirklich darüber zu sprechen, und dass das nicht so nebenbei oder nur mit den Head of Departments und dem Green Consultant passiert, sondern ein bisschen größerer Runde und vielleicht mit ein bisschen Eis.
Ja. Ja, ich kann mich da auch nur anschließen. Ich finde das auch, ja, wie ihr beide gesagt habt, also sich Zeit dafür zu nehmen und auch das als eine schöne Aufgabe zu betrachten, dass man irgendwie auch was Sinnvolles mit seiner Lebenszeit natürlich macht. Und gleichzeitig denke ich aber auch, nicht konfliktscheu zu sein, nicht im Sinne von streiten, sondern im Sinne von halt, okay, wo sind denn die Probleme und wem geht's denn wie auch damit? Und ich finde, das ist auch total wichtig, jemandem zuzuhören, der halt sagt, naja, ich habe jetzt seit 30 Jahren mein eigenes Auto bekommen und natürlich bin ich frustriert sozusagen, oder also diesen Menschen auch zuzuhören und nicht einfach so abzustempeln und zu sagen, ja, okay, du bist halt einfach alt und du musst jetzt gehen, sondern zu sagen, okay, aber ist es nicht irgendwie mit wem hättest du denn Lust oder wie könnten wir das denn so machen, dass du dich irgendwie auch wohlfühlst, und oder halt auch zu sagen, naja, wir müssen da halt jetzt alle gucken, was in unserer Komfortzone ist halt klimaschädlich. Mhm. Also quasi, man muss jetzt nicht alle Menschen pampern, so wollte ich das nicht, sondern halt gucken, wie schafft man da einen Dialograum, der respektvoll ist und gleichzeitig natürlich irgendwie so eine Art, so eine Gemeinschaft schafft, dass man denkt, okay, wir alle gucken halt drauf. Mhm. Das heißt, ja, man muss eine gute Zeit haben, finde ich auch. Und es soll, also die Aufgabe muss schön sein, und aber die Art, wie man damit reingeht, man muss halt auch dann frei und auch jetzt nicht ganz konfliktscheu darüber sprechen und da irgendwie eine Dialogkultur halt haben, wo jetzt nicht jeder Recht hat oder so, was ja auch ganz schrecklich ist, sondern eher gucken, okay, wie schaffen wir das einfach gemeinsam und was gibt's für Ideen, und vielleicht hat auch jemand Ideen, der nicht Head-Off ist oder so, ne? Also sowieso, dass man irgendwie guckt, okay, dass da halt, dass man mit den Hierarchien anders umgeht, mhm, und da verbinden sich wieder diese Sachen mit sozialer Nachhaltigkeit auch.
Ich glaube, das merkt man auch. Ja. Also Elisabeth, dann sag du noch mal kurz.
Eine Sache fiel mir noch ein, die wichtig wäre. Auch welche Realität zeigen wir in den Filmen? Also denk darüber nach, mhm, welche Sachen man irgendwie neu deuten will. Zum Beispiel, muss die Party jede Menge Einweggeschirr und Plastikgirlanden haben? Oder fallen uns nicht total coole neue Sachen ein, die auch so ein Party-Feeling irgendwie rüberbringen? Oder fahren die Leute vielleicht beim Lastenrad viel mehr in meinen Filmen und sowas? Dass wir auch diese Sachen, die wir hinterm Set machen, auch vor der Kamera, mhm, nach außen bringen.
Genau.
Ja, schön. Das ist spannend. Spannend. Damit hast du ja die Klammer gemacht. Wir hatten ja am Anfang kurz das angesprochen, dass immer mehr auch geschaut wird, dass eben im Storytelling halt nachhaltig gedacht wird oder eben grün gedacht wird. Und damit schließe ich auch die Folge und glaube, das, was ich gesagt habe, man merkt halt, wie auch die verschiedenen Punkte, egal ob es jetzt die soziale Nachhaltigkeit ist oder eben die nachhaltige Produktion im Sinne von ökologisch produzieren, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Ne? Auch das Thema Hierarchien am Set, um halt überhaupt solche Veränderungen überhaupt möglich zu machen. Und deswegen glaube ich auch hier wünsche ich mir, genauso wie ihr es schon angesprochen habt, eben erstmal grundsätzlich einen Mindset zu entwickeln, wo wir Lust haben, gegenseitig auf uns zu hören, ne, und eben gemeinsam halt irgendwie Veränderungen in die Branche zu bringen oder auch in unsere Arbeit zu bringen. Ich glaube, das ist super wichtig. Und deswegen beenden wir die Folge und bedanke mich bei euch, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier gemeinsam mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen, und freue mich auf jeden Fall auf eure Filme. Elisabeth, deinen Film kann man bei der ARD-Mediathek sehen, hast du ja schon vorher kurz angedeutet. Wann sehen wir denn euren Film, Sabrina und Sorina? Wo und wann kann man den sehen? Ich will ihn jetzt sofort sehen, ich habe ihn schon gesehen, aber ich will ihn jetzt sofort sehen.
Oh, das ist eine schwierige Frage, die wir auch noch nicht beantworten können, leider. Also wahrscheinlich erstmal hoffentlich auf Festivals in den nächsten ein, zwei Jahren, mhm, und dann mal gucken, wo. Am besten im Kino.
Falls irgendein wahnsinnig motivierter Verleiher oder eine Verleiherin gerade zuhört, schreibt uns an.
Wir haben da sehr was gut für euch.
Ja, ja.
Wir haben da was für euch.
Also wir werden alles verlinken. Also alles, was wir haben, werden wir verlinken. Also wenn ihr schon eine Website habt dafür oder irgendwas, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Dann packen wir das mit in die Shownotes. Das heißt, dann ist da der Weg zu euch nicht weit und natürlich auch nicht zu dir, Elisabeth. Dementsprechend vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch an die DFFB für die Möglichkeit dieser Kooperationsfolge. Das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich glaube, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche allen Zuhörenden einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao. Super. Dankeschön.
Tschüss. Ciao, ciao. Super.